Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Friebe, guten Abend. Es waren die 9. Paraleichtathletik-Weltmeisterschaften in Dubai mit über 1400 Sportlern, die bisher größten der Geschichte. Ausgetragen in einem kleinen Stadion in Dubai. Aus deutscher Sicht verliefen die Wettkampftage ausgesprochen erfolgreich. Aber nicht nur über die sportlichen Erfolge wollen wir sprechen, sondern auch über die Perspektive Paralympics 2020 und die internationale Wahrnehmung des Behindertensports. Ich freue mich, dass Irmgard Bensusan zu mir ins Studio nach Köln gekommen ist. Sie hat in Dubai zweimal Gold gewonnen über die 100 und die 200 Meter. Und aus Dubai sind wir mit Bundestrainerin Marion Peters und mit dem Teammanager, mit Jörg Frischmann, verbunden. Guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Bensusan, wir fangen mal mit Ihnen an. Seit 5 Jahren starten Sie für Deutschland. Sie sind geboren in Südafrika, jetzt zweimal Gold in Dubai. Sie sind ganz frisch zurückgekehrt. Mit welchen Gefühlen sind Sie wieder da?
Ich bin ganz froh, wieder in Deutschland zu sein. Der Weltmeistertitel ist noch nicht bei mir angekommen und ich bin froh, wieder anzufangen zu trainieren auf dem Weg zum Tokio.
Sie haben ja etwas länger gebraucht nach Ihrem Rennen, um zu verstehen, dass Sie Gold gewonnen haben und dass es nicht Silber war. Vielleicht erzählen Sie nochmal, wie das war.
Ich bin so gewohnt, an Silber zu gewinnen. Und zuerst über die Linie habe ich gedacht, der Niederländer hat mich geschlagen, weil ich habe sie so in die Seite von meinen Augen gesehen und ich habe die Ziellinie einfach nicht gesehen. Und am Anfang denke ich, oh nein, jetzt wieder Zweiter. Und dann ein paar Minuten später habe ich ein Interview und dann habe ich zuerst da erfahren, dass ich den Titel gewonnen habe.
Also erst bei dem Interview haben Sie das erfahren?
Ja, haben die mir gesagt und dann habe ich gefragt, nein, ich glaube, ich war Zweiter. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 habe die noch nachgeguckt und dann war ich so, oh ja, war ganz, ganz überrascht, habe ich nicht erwartet.
Frau Peters, die Weltmeisterschaften in Dubai, da gab es ein bisschen Kritik daran. Das Stadion zu leer, die Hitze zu groß, einfach der falsche Ort, um das auszurichten. Wie geht's Ihnen? Was ist Ihr Fazit der Weltmeisterschaft?
Das Gesamtfazit ist aus Mannschaftssicht durchaus positiv. Das Wetter war auch wirklich kein Problem. Im Gegenteil, abends waren sogar super angenehme Temperaturen, morgens in den Vorkämpfen. Da musste der eine oder andere schon mal eine Kühlweste tragen. War aber alles regelbar, wenn man sich gut darauf eingestellt hat. Das war in Ordnung. Das Wettkampfstadion an sich war auch okay. Ein bisschen Probleme gab es tatsächlich so im Umfeld des Warm-up-Bereiches. Das war nicht WM-würdig. Das war sehr improvisiert und bei vielen Teilnehmern stieß das auf Kritik.
Bei Ihnen auch, Frau Bensusan?
Ja, ich bin der Meinung, das war vielleicht nicht Weltmeister, wie das sein muss. Aber ich meinte, wenn kein anderes Land das bereit ist darzustellen, dann muss man auch sagen, okay, wir müssen die Beste daraus machen, was es gibt.
Herr Frischmann, ist das so, wenn kein anderes Land da ist, dann nehmen Sie auch Dubai oder war das jetzt nicht der Wunschort?
Doch, also man muss dem IPC da auch erstmal gratulieren, dass man überhaupt so kurzfristig einen Ausrichter gefunden hat. In der Vergangenheit haben wir im Behindertensport diese Situation eigentlich öfter gehabt, dass wir im Vorjahr gar nicht wussten, wo wir zum Wettkampf hin mussten. Und hier hat das IPC erstmal im Sinne der Sportler in dem wichtigsten Jahr vor den Paralympics natürlich eine Lösung geschaffen, die nicht optimal war, auch speziell mit dem späten Zeitpunkt im November. Aber wir hatten eine ähnliche Situation 2015 und da haben wir uns bei den Paralympics dann 2016 sehr gut verkauft. Und ich glaube, auch hier haben wir uns entsprechend gut dargestellt und wir sind optimistisch, dass wir auch in Tokio wieder gut dastehen werden.
Da werden wir noch sprechen heute drüber in diesem Sportgespräch. Wie war es denn von der Zuschauerseite her? Vor einigen Wochen war die Leichtathletik-WM der Nichtbehinderten in Katar, in Doha. Da war es ein großes Thema, dass wenig Zuschauer da waren, gerade bei den Siegerehrungen. Wie war es bei Ihnen, Frau Bensusan? Waren Zuschauer bei der Siegerehrung auch noch im Stadion?
Ich glaube, die ganze Mannschaft war da, hat mich unterstützt. Und,
also die deutsche Mannschaft?
Die deutsche Mannschaft und einige andere Mannschaften war auch da. Aber ich muss sagen, in einem Wettkampf, wenn ich laufe, dann... Ich bin so in Tonung und so, man merkt nicht, dass da kein Zuschauer ist. Ich merke einige Stimmen, was mir anfeuern während mein Lauf. Aber am Ende des Tages ist man so in Tonung, man merkt nicht, dass da fast niemand im Stadion ist. Aber das bin ich.
Aber das ist dann total egal, wie viele da sind?
Für andere Athleten vielleicht nicht, aber für mich muss man einfach die Beste daraus machen.
Frau Peters, wie ist das für Sie? Ist das nicht ein bisschen schade, dass da vielleicht so wenige Zuschauer da sind? Die Aufmerksamkeit könnte ja durchaus größer sein.
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja schon seit fast 10 Jahren immer in diesem Stadion oder eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Grand Prix-Wettkämpfen. Wir kennen es nicht anders und ich habe das auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Das denke ich mal, das ist auch dieser Situation oder der Kultur geschuldet. Daran kann man es nicht festmachen. Was diesmal wirklich mega, mega gut war, war die mediale Aufmerksamkeit. Es war so viel Presse da, es war so viel Berichterstattung da. Ich möchte fast sagen, das hatte tatsächlich schon ein Niveau von Paralympics. Wir sind wirklich auch sehr gut rübergekommen. Wir haben Rückmeldungen aus Deutschland bekommen, dass die Meldungen angekommen sind, dass die Bilder sehr gut waren. Wir haben auch viele andere Nationen hier erlebt, die Fernsehteams da hatten. Die Japaner haben jetzt in Vorbereitung auf Tokio hier ein Sendestudio im Stadion gehabt. Die haben jeden Tag live berichtet. Die Briten mit einer Radiostation oder sogar mit mehreren, ne? Die BBC war da. Also es war schon medial richtig was los. Da steppte sozusagen der Bär.
Das heißt, Sie würden sagen, diese Weltmeisterschaft war schon auch ein weiterer Schritt vorwärts?
Nein. Das möchte ich auf keinen Fall unterschreiben. Wie gesagt, der Herr Frischmann hat es ja schon angesprochen. Man muss da auch einfach die Entwicklung vom IPC verstehen. Es ist nicht so einfach für so eine große Anzahl von Athleten, noch dazu mit einem Handicap, wo man eben auch barrierefreie Hotels braucht, barrierefreie Busse. Es ist wirklich eine Wahnsinnsleistung, was die Veranstalter hier auf die Beine gestellt haben, um diese Veranstaltung abzusichern. Wir hatten bis auf eine einzige Situation, auf einen einzigen Wettkampf keinen Zeitplan vor. Das war hervorragend. Was natürlich der Situation hier geschuldet war, ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate nun wirklich kein bekennendes Leichtathletikland sind. Dementsprechend war natürlich auch weder die Fanstruktur da, noch die Kampfrichterstruktur. Wenn man in London eine Weltmeisterschaft ausrichtet, da wird vorher ein Scouting wahrscheinlich sogar noch der Kampfrichter gemacht, weil die so viele gute Kampfrichter in der Leichtathletik haben. Das ist, lebt dieses Land für die Leichtathletik. Ja, da ist es ein traditionelles Leichtathletik. Land. Das ist hier nicht. Wir sind hier in der Wüste. Es ist ein Wüstenland und hier gibt es halt andere Prioritäten. Das hat man teilweise leider auch gemerkt. Es gab schon da Defizite. Deswegen möchte ich nicht sagen, dass die gesamte Veranstaltung ein Schritt nach vorn war, aber es war, sage ich mal, eine gute Absicherung unseres turnusmäßigen Wettkampfkalenders. Und wir sind wirklich dankbar dafür, dass wir in diesem Jahr einen Höhepunkt vor den Paralympics hatten, der als Durchlaufstation für uns gilt, wo wir bestimmte Abläufe gecheckt haben, wo die Athleten schauen konnten, wo haben sie ihre Form hoch, können sie eine Form halten. Es sind so viele Dinge, die man daraus jetzt lernen kann, in der unmittelbaren Vorbereitung für die Paralympics in Tokio. Und eine Sache war hilfreich, die Hitzeadaptation, die war wichtig, dass wir noch mal kurz vorher schon relativ aus der Kälte gekommen sind, haben uns an die Hitze adaptieren müssen. Wir wissen jetzt etwa, welche Abstände wir brauchen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn es nach Tokio geht, weil wir dort neben der Hitze ja auch noch die Luftfeuchtigkeit haben. Also von daher, ich denke, wir wollen hier überhaupt nicht auf hohem Niveau jammern. Wir haben, wie Irmgard das sagt, ein gut fokussierter Athlet, der macht aus jeder Situation das Beste und der jammert nicht. Der kommt, stellt sich der Situation und ist wie im Fall von Irmgard mega erfolgreich.
Nico Kappel, der Kugelstoßer, war zu Beginn der Weltmeisterschaft bei uns hier im Deutschlandfunk im Interview und er hat gesagt, er sieht schon diese WM als Schritt vorwärts. Das könne man ja an den vielen überragenden Leistungen sehen und an den vielen Weltrekorden, die auch gefallen sind. Stimmen Sie dazu, Herr Frischmann?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in der Breite haben wir natürlich hier nochmal einen Riesenschub nach vorne erlebt. Früher konnte man ja vorhersagen, wer denn die Medaillen gewinnt. Und diesmal war es wirklich Wettkämpfe auf Augenhöhe. Der Nico musste das erfahren. Bei ihm waren 4 Kugelstoßer, die am Ende des Tages um die Medaillen gekämpft haben. Sein Trainer hat gesagt, das hätte ja auch mal schief gehen können. Er hätte Vierter werden können. Sebastian Dietz hat es erlebt. Wir haben Teilnehmerfelder gehabt, die wir vorher nie gehabt haben. Bei den Armamputierten waren 28 Sprinter am Start. Bei den Sehbehinderten 31. Die haben 8 Vorläufe gehabt. Und da muss man wirklich sagen, auch Rollstuhlsport weiterhin sehr, sehr hohes Niveau. Es kommen Nationen dazu wie Indien, die im Speerwurf und im Hochsprung sind. Inder da. Ich am eigenen Leib habe das mal so erfahren. Muss sagen, ich habe früher 50 Meter geworfen, war Weltklasse. Jetzt sind auf einmal 3 Inder da, die über 60 Meter werfen. Wir wissen gar nicht, wo die herkommen. Und da sind einige Sportler auch hier überrascht worden. Also das Niveau ist wirklich auch sehr, sehr hoch geworden. Und deshalb sind auch Medaillen, die wir früher häufig so eine Bronzemedaille, haben wir mal welche mitgenommen, weil einfach die Teilnehmerfelder schlecht besetzt waren. Aber das ist diesmal gar nicht vorgekommen.
Also ich will das wirklich ergänzend sagen, man muss hier bei der Bewertung einer solchen Meisterschaft tatsächlich, wenn man überhaupt vorankommt, muss man ganz klar trennen. Ich hatte meine Antwort vor allem jetzt auf Ihre Frage hinsichtlich der organisatorischen Bedingungen gemünzt. Und jetzt haben wir hier über Inhalte und die Entwicklung unseres Sports generell gesprochen. Und da muss man natürlich sagen, der Sport entwickelt sich rasant und ohne eine Spezialisierung in der Zukunft wird kein Athlet erfolgreich sein.
Fast noch wichtiger als die Medaillen, so war es ja auch überall zu lesen, waren bei dieser WM die Quotenplätze, die es für die Paralympics in Japan gab. Kann man das so zusammenfassen? Das war das Hauptaugenmerk, die Vorbereitung auf Tokio. Das habe ich so gerade so auch schon bei Ihnen ein bisschen rausgehört, Frau Peters.
Ja, auf jeden Fall. Also die Quotenplätze sind neben den natürlich erfreulichen Gold- und Silbermedaillen, die für eine Förderung immer wichtig sind, und natürlich auch ein schöner Lohn für die harte Arbeit, für das tägliche Training sind, waren natürlich die Quotenplätze das A und O. Denn nur die Plätze, die wir erkämpfen, also diese Slots, berechtigen uns dann dazu, eine mehr oder weniger große Mannschaft, einschließlich der gesamten Entourage, sprich Physiotherapeuten, Ärzte, Betreuer, Trainer, nach Tokio zu entsenden. Je mehr Startplätze wir haben, desto besser können wir natürlich auch das Team rundherum strukturieren. Und wir wollen natürlich auch jedem Athleten die Möglichkeit geben, die Paralympics zu schaffen. Das ist das größte Ziel, was ein Athlet erreichen kann, erstmal zu den Paralympics zu kommen, das erleben zu dürfen. Das ist immer noch das größte Highlight überhaupt. Und wenn er dann noch Medaillen gewinnt, dann ist es das Allergrößte. Und diese Quotenplätze, die spielen eine wichtige Rolle, aber es ist noch nicht alles verloren. Wir hatten Ausfälle, einfach durch Verletzungen und Krankheiten. Wir haben 6 Athleten leider und jetzt mit David Behre, der ja noch vor Ort erkrankte, 7 Athleten gehabt, die nicht starten konnten, die nicht direkt in den Kampf um die Slots eingreifen konnten. Und die können jetzt noch im 12-Monats-Ranking ein Leistungsniveau bis zum 31. März erbringen und da vielleicht noch den ein oder anderen Slot holen. Aber man muss eben auch fairerweise sagen, es wird nicht leichter. Wir gehen jetzt in Deutschland in die Wintersaison. Wir trainieren in der Halle. Wir haben am Ende 2 Wettkämpfe im März, die uns noch zur Verfügung stehen. Und da müssen diese Athleten dann auch eine Top-Leistung liefern. Und das wird nicht einfach, um dann in diesem 12-Monats-Ranking, in das natürlich auch alle Ergebnisse dieses Sommers eingehen, sich dann noch so weit oben zu platzieren. Also was man hier an Tatsachen geschaffen hat, kann einem keiner mehr nehmen. Was kommt, wissen wir nicht.
Frau Bensusan, Sie haben 2-mal Gold gewonnen. Sie werden in Tokio wahrscheinlich dabei sein, wenn Sie sich nicht verletzen. Wie ist das so im Team bei den Leichtathleten? Wie groß ist da der Zusammenhalt vor Tokio und das gemeinsame darauf hinfiebern und Quotenplätze ergattern?
Ja, eben wegen den Quotenplätze, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass nicht nur für die Athleten da Medaillengewinner ist oder so, aber ich glaube für die ganze Nachwuchs, der nicht nur vielleicht in Tokio dabei sein kann, aber vielleicht in Tokio dabei sein kann und eine Chance in Paris eine Medaille gewinnen kann.
4 Jahre danach, 2024.
Ja, 4 Jahre danach. So, man muss auch danach denken, einige hören auf. Und deswegen ist die Quotenplätze auch ganz wichtig für den Nachwuchs, der reinkommt, dass sie zuerst ein Paralympische Spiele dabei ist, dass sie bereit ist und mental bereit ist, in Paris auch zu starten. Und als Team sind wir ein ganz gutes Team. Wir kommen ganz gut klar miteinander. Ich kann sprechen von den Jungs, mit wem ich trainiere, bei Bayer Leverkusen. Wir alle sind sehr froh, wir alle sind unterstützt einander ganz viel. Und wie niemand ein Gold gewinnt, ist immer gut, aber auch ein 4. Platz jetzt war auch ganz wichtig für jeder.
Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, hat sein Fazit unter diese WM gezogen und gesagt, die Stars haben geliefert. Sind Sie jetzt eigentlich auch ein Star mit 2 Goldmedaillen?
Vielleicht würde einige mir so sehen, aber ich bin der Meinung, man muss immer bodenständig bleiben. Und ich würde niemals sagen, dass ich ein Star bin. Ich bin ein ganz normaler Athlet und ich trainiere und ich mache alles, was ich machen will, wegen für mich und für keinen anderen.
Herr Frischmann, ist das denn gut zusammengefasst, die Stars haben geliefert?
Das muss man wirklich sagen, dass die Top-Athleten hier für die Medaillen gesorgt haben. Aber wie schon vorhin gesagt, also unten, wo wir sonst eigentlich auch stark waren, im Bereich 3. Plätze, auch 4. Plätze, da waren wir diesmal nicht ganz so stark. Aber wie gesagt, wenn man sieht, welches Niveau wir hier haben, dann ist das ganz normal. Und es wird auch in Zukunft für unsere Athleten immer schwieriger sein, sich für Paralympics zu qualifizieren. Wir haben ja 13 Plätze aktuell. Und da müssen wir einfach mal sehen, wie das dann über die Weltrangliste aussieht, wo wir dann weitere Plätze bekommen können. Und was die Irmgard eben auch gesagt hat, dass es für junge Athleten wichtig ist, schon mal Paralympics im Vorfeld der Spiele gemacht zu haben. Im Augenblick haben wir dafür nicht die Luft, so junge Athleten zu nominieren. Und es kann auch wirklich mal passieren, was wir bisher noch nicht hatten, dass auch Athleten, die eine Norm erfüllt haben, diesmal zu Hause bleiben müssen. Weil wir müssen da noch einiges tun. Wir überlegen auch an Wettkämpfen noch teilzunehmen, weil wir ja bis zum 31. März diese Leistungen noch abliefern können, um Platz 5 oder 6 in der Weltrangliste zu ergattern. Und dann müssen wir halt sehen, wie groß das Team wird.
Wenn wir beim Thema Stars sind, Typen sind ja für die Außendarstellung, für die Vermarktung eines Sports immer sehr wichtig. Bei dieser WM wurde viel geredet, zum Beispiel über Johannes Flohrs, der, man redet ja schon vom neuen Blade Runner, der Superstar des Parasports werden könnte, wie manch einer schreibt. Ist das im Parasport nochmal etwas wichtiger, solche Aushängeschilder zu haben, weil ja die allgemeine Aufmerksamkeit das Jahr über eher noch gering ist?
Also aus meiner Sicht ist das sehr, sehr wichtig, weil speziell diese Superstars, die sind die Vorbilder für potenzielle Kinder, die bei uns in den Sport kommen sollen. Und das Nachwuchsproblem ist bei uns weiterhin ein riesiges Problem. Und wenn man Leute wie Johannes Flors hat, wie Heinrich Popov, wie Markus Rehm, Nico Kappel, die sich dann auch aktiv einbringen, Nachwuchsathleten zu finden. Der Nico hat jetzt im Süden zwei Kleinwüchsige gefunden, wo wir hoffen, dass die bis Paris so weit sind, dass die am Paralympics teilnehmen können. Und die richten sich am Nico auf. Der Nico hat sie motiviert, dazuzukommen. Die trainieren jetzt. Und genauso ist das in Leverkusen. Da kommen junge Menschen, die teilweise sogar vor einer Amputation stehen. Unsere Sportler befassen sich mit denen, bereiten sie auf die Amputation vor. Oder wenn sie dann ihre Prothesen haben, erklären sie die ersten Schritte. Die helfen einfach, Leute zurück ins Leben zu holen und dann auch zum Sport.
Fühlen Sie sich auch ein bisschen als Vorbild für die junge Generation, Frau Bensoussan?
Ich glaube, unbewusst bin ich schon ein Vorbild. Vielleicht bin ich nicht so ein Vorbild wie Markus Rehm oder Heinrich Popov, weil die beide hat amputiert, so das ist ganz einfach ein Vorbild zu sein. Aber vielleicht für diejenige, die nicht so auffällige Behinderung hat, glaube ich schon, dass ich ein Vorbild bin. Und auch die Leistung, was ich bringe mit den ganzen Mädels, ich glaube, die ganze Top-Athleten sind auch nur Jungs. Und ich bin vielleicht ein von den wenigen Mädels dabei. Und ich glaube, das ist gut für Woman Power.
Machen Sie sich auch Hoffnung durch diese beiden Goldmedaillen, dass Sie auch vielleicht persönlich sich über neue Sponsorenverträge freuen können? Also dass das für Sie auch persönlich ein Schritt nach vorne sein kann?
Es kann sein, aber ich mache den Sport nicht für Sponsor. Ich mache das einfach, weil ich das liebe. Und ich liebe es zu laufen. Und ich glaube, das ist mein wichtigstes Ziel und mein wichtigster Zweck, einfach weiter zu laufen und mich nicht das zu verlieren.
Sie hören das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute zum Ende der Paraleichtathletik-WM in Dubai. Hier in Köln im Studio sitzt Irmgard Bensoussan, zweifache Goldmedaillengewinnerin. Und aus Dubai sind mir zugeschaltet Marion Peters, die Bundestrainerin, und Teammanager Jörg Frischmann. Es ist ja für jemanden, der sich nicht so oft mit Parasport beschäftigt, manchmal ein bisschen unübersichtlich, wie viele verschiedene Startgruppen es jetzt gibt und in wie vielen verschiedenen Wettbewerben die Medaillen vergeben werden. Herr Frischmann, was ist denn da die Zukunft auch des Parasports? Muss man da nochmal ganz neu drüber nachdenken?
Ich denke einfach, dass wir jetzt erstmal ein sicheres Wettkampfangebot brauchen. Das ist ganz wichtig. Im Augenblick entscheidet das IPC von Paralympics zu Paralympics. Kombinieren wir Klassen, machen wir Single-Class-Events. Und erstmal ist es für die Nationen wichtig, dass wir ein festes Programm haben. Und dann muss man darüber nachdenken, wo kann man Sachen, Wettbewerbe noch zusammenlegen. Wir hatten ja ein Punktsystem, was das IPC zunächst mal abgeschafft hat, aber wir sehen auch hier Wettbewerbe, die sehr, sehr dünn besetzt sind. Und da haben Sie nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, diese Sportler haben keinen Wettbewerb mehr in der Zukunft oder sie starten in einem kombinierten Wettbewerb. Und deshalb das Punktsystem, wenn es denn ausgegoren ist, würde uns helfen, Sachen zusammenzufassen. Und wir plädieren zum Beispiel auch speziell bei den Sehbehinderten dafür, dass man einfach sagt, wir haben zwei Klassen. Die eine Klasse läuft alleine und die andere läuft mit Guide. Und dann könnte man da schon eine Klasse prinzipiell sparen und könnte dann eben andere Wettbewerbe aufnehmen. So haben zum Beispiel die einseitigen Beinbehinderten, wie bei uns Tom Malutedi, die sind immer in der kombinierten Klasse dabei. Oder es gibt auch einige Klassen, die sehr, sehr dünn besetzt sind, die sicherlich auch noch einen Wettbewerb haben wollen. Ich denke, wir sind da einfach nicht am Ende. Aber im Augenblick sind es noch zu viele Wettbewerbe. Es gibt, ich glaube, 16 Wettbewerbe über 100 Meter. Im Kugelstoßen gibt es sehr, sehr viele Wettbewerbe. Und ich glaube, dass man speziell auch in den sitzenden Würfen das eine oder andere zusammenfassen kann.
Sie haben am Anfang schon gesagt, die mediale Aufmerksamkeit war deutlich größer, auch bei dieser Weltmeisterschaft, das konnte man spüren. Auch da mal die Frage, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Es gibt ja auch immer wieder Pläne, das zeitgleich auszutragen, zum Beispiel mit der WM der Nichtbehinderten oder zumindest am gleichen Ort, die ganz große Zukunftsperspektive, vielleicht sogar gleiche Wettbewerbe in einem Wettbewerb das zu machen. Wie stehen Sie zu diesen Plänen?
Ich denke einfach, bei Paralympics ist man am gleichen Ort. In der Leichtathletik haben wir diesen Weg versucht. Es ist in London sehr, sehr gut gelungen. Ein Jahr später sollte es dann in Berlin genauso sein. Aber da gab es rein vom organisatorischen her nicht die Möglichkeit, dass die Paraleichtathletik-EM mit eingebunden wurde. Sprich, wir hatten ein eigenes Organisationskomitee. Dann sind die olympischen Leichtathleten sind nach Doha gegangen. Bei uns war es so, dass wir 2015 schon mal in Doha waren. Das war dann keine Option. Und da müsste natürlich der Leichtathletik-Weltverband und das IPC noch enger zusammenarbeiten. Aber ich denke, die Wettbewerbe gemeinsam zu machen, das funktioniert überhaupt nicht, weil wir haben hier 1400 Athleten. Wir müssen immer Hotels finden, wo auch die Rollstuhlfahrer ihren Platz finden. Und ich denke, das gibt ganz, ganz wenige Standorte, wo man eine Para-EM und eine IAAF-Leichtathletik-WM parallel laufen lassen kann. Und ich glaube auch, dass wir in kleinere Städte müssen, wo man das Zuschauerinteresse nochmal anspricht. Also wir haben eine Weltmeisterschaft in Lyon gehabt 2013. Da waren dann 2.000, 3.000 Zuschauer, da war eine tolle Atmosphäre. Und ob die großen Stadien dieser Welt für die Paraleichtathletik außer in London immer geeignet sind, das glaube ich eher nicht.
Wo sowas denkbar wäre, wäre tatsächlich im Marathon. Das wird jetzt ganz gut schon in London praktiziert. Wir sind abwechselnd mit dem Marathon World Paraathletics Marathon World Cup oder eben mit der Marathon WM immer in London im Rahmen des London Marathon zu Gast mit der absoluten Weltspitze, die es dort im Marathon gibt. Und aus meiner Sicht wäre das zum Beispiel eine Option, die durchaus auch für Olympics und Paralympics oder auch WM-Marathons gelten könnte. Das hatten wir 1994 in Berlin schon mal praktiziert, dass dann die Paraathleten dort im Rahmen des Berlin-Marathon gestartet sind, mit einem Vorstart natürlich, logischerweise, weil die ja andere Kriterien haben. Aber wenn dort zum Beispiel gebündelt würde, ginge das. Ansonsten ist das in so einer Kernsportart wie Leichtathletik mit so vielen, wir werden in Tokio 1100 Athleten am Start haben, nicht möglich. In anderen Sportarten kann das durchaus möglich sein, aber das ist rein aus Kapazitätsgründen aktuell mit den Ausrichter, Stadien und Städten einfach nicht zu stemmen.
Robin Susan, natürlich ist die große Perspektive Tokio, die Paralympics im nächsten Jahr. Wie groß sind die Paralympics in Ihrem Kalender eingetragen? Wie wichtig ist dieses Event nächstes Jahr?
Ich habe schon nach Rio angefangen zu trainieren auf Tokio. Und ich glaube, ich habe schon einen 4-Jahr-Plan, was ich mir ausgetragen habe, ne, für Tokio. So, wenn es nicht ein ganz wichtiger Termin ist für mich und mein ganzes Leben nicht da umplan, dann ja, weiß ich nicht.
Also die Paralympics sind absolut das Event, auf das man vielleicht sogar hinlebt dann 4 Jahre lang.
Ja, um ehrlich zu sein, man vergisst schnell, wie die Weltmeisterin ist oder die Weltmeisterin von 2017, 2015. Aber niemals würdest du vergessen, wie die Paralympicsiegerin ist von 2016 oder 2020. So, das ist ein sehr, sehr wichtiger Wettkampf.
Verraten Sie uns denn trotzdem, mit welchen Erwartungen Sie nach Tokio fahren?
Leider nicht.
Dann frage ich mal diese Frage an Frau Peters und Herrn Frischmann. Mit welchen Erwartungen und Perspektiven gehen Sie denn jetzt die letzten 10 Monate bis zu den Paralympics in Tokio an?
Ja, also die Planung steht bereits. Die ist sicher, die ist auch schon gebucht. Lehrgänge, Maßnahmen sind alle schon in Sack und Tüten. Wir wissen, wie wir das nächste Jahr gestalten werden. Wir haben uns vor Ort schon die Bedingungen angeguckt. Wir werden den Vorbereitungslehrgang vor Tokio machen und werden dann direkt von dort aus nach Tokio reisen. Wir hoffen, dass zu den aktuellen Slots natürlich noch zahlreiche Slots mit dazukommen und wir dann die Athleten optimal auch auf Medaillengewinne vorbereiten können. Welchen Stellenwert oder welchen Platz wir im Medaillenranking dann haben werden, also das ist absolut nicht vorhersehbar. Ich glaube, das hat auch jetzt das Gespräch gezeigt, dass das Leistungsniveau eben wirklich extrem angestiegen ist. Aber wir hoffen natürlich, dass wir dort auch mitspielen können und unsere Top-Athleten dann auch medaillengeschmückt wieder in Deutschland begrüßen dürfen.
Hier in Deutschland denkt man ja besonders in Nordrhein-Westfalen sehr laut darüber nach, Olympia und die Paralympics 2032 sich darum zu bewerben. Auch der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat da jetzt sein Go für gegeben. Wie sehen Sie das eigentlich im Parasport? Wie wäre das, die großen Paralympics und Olympia in 13 Jahren hier in Deutschland an Rhein und Ruhr auszutragen?
Also ich denke, das ist die Möglichkeit für den deutschen Sport, auf ein neues Niveau zu kommen. Und wenn man sieht, dass in Nordrhein-Westfalen schon bis zu 90% der Sportstätten vorhanden sein sollen. Wir haben das Glück gehabt, die Staatssekretärin Andrea Mills hat uns hier bei den Spielen hier auch in Dubai besucht. Wir haben auch über das Thema gesprochen und ich denke, für einen Sportler gibt es nichts Größeres, als im eigenen Land Paralympics zu haben und dann könnten wir in puncto Förderung nochmal zulegen. Wir sehen einfach, was in Ländern passiert, die in den letzten Jahren die Paralympics ausgerichtet haben. In London ist eine riesige Kultur für den paralympischen Sport entstanden. Zuschauer sind bereit, Geld, Eintrittsgeld für Wettbewerbe von Behindertensportlern zu bezahlen. Und sowas ist in Deutschland bisher nicht vorstellbar. Und mit den Spielen an Rhein und Ruhr, fände ich, hätten wir eine Riesenchance, da für unseren Sport nochmal was zu tun. Und ich glaube auch, dass das eine tolle Idee ist, einfach auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Man muss sicherlich ein paar Sachen klären, die da nicht ganz klar sind. Wo ist das Olympische Dorf, Olympiastadion? Man wird sicherlich Strecken zurücklegen müssen. Aber auch in Rio mussten wir riesige Strecken zurücklegen. Auch in Paris wird es so sein, dass man große Strecken zurücklegen muss. Und deshalb begrüßen wir das sehr, dass die Spiele eventuell an Rhein und Ruhr stattfinden könnten.
Wir haben in allen Ländern das erlebt, dass durch diese Spiele, die in dem Land stattfinden, natürlich die Nachhaltigkeit viel größer ist. Wir sehen jetzt hier die großen Teams, vor allem aus den Ländern wie Großbritannien, Australien, die einfach schon mal Paralympics gemacht haben, China, Russland, die wissen, was da möglich ist und die haben diesen Schwung auch nutzen können für die Sichtung. Aber ich finde es auch für die Athleten extrem wichtig, die aktiv sind, die auch dann Heroes sein können. Es ist im Moment so, dass sich die Japaner komplett auf die deutschen Athleten stürzen. Die Japaner haben das größte Interesse überhaupt hier an den deutschen Athleten, wenn nicht an ihren eigenen. Johannes Flors, Markus Rehms, die sind da jetzt schon Stars. Ich möchte gar nicht wissen, was die da nächstes Jahr sind. Aber diesen Star-Status haben die einfach in Deutschland nicht. In London war es so, dass wir nach den Paralympics und zu den Paralympics Werbespots im Fernsehen gesehen haben mit Paralympics-Athleten. Das ist so selten noch weltweit, dass man sich einfach nur wünschen kann, dass dieser Lohn und auch diese Akzeptanz der Para-Athleten auch für die Medien und auch für die Werbeindustrie durchaus gesehen wird und auch die Leistung und auch die Lebensleistung, die die Athleten vollbringen, vielleicht nach einem Schicksalsschlag oder eben auch durch die Geburt mit deiner Behinderung, dass viel mehr transparent gemacht wird, was der Sport imstande ist zu leisten, um eine neue Perspektive zu geben, um einfach auch Athleten damit zu belohnen für ihren Fleiß, indem sie dann eben in der Öffentlichkeit stehen und dadurch durchaus auch Geld verdienen können. Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Das wäre auch ein durchaus lohnenswertes Ziel für Olympia und Paralympics in Deutschland.
Das Deutschlandfunk-Sportgespräch zum Ende der Paraleichtathletik-WM in Dubai mit Irmgard Bensusan, Doppelgoldgewinnerin, mit dem Teammanager Jörg Frischmann und mit der Bundestrainerin Marion Peters. Sie können es gerne online nachhören, wie gewohnt, bei uns auf deutschlandfunk.de/sport und auch bei allen gängigen Podcast-Anbietern abonnieren, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Mein Name ist Matthias Friebe, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.